Vielleicht kennt ihr oder wahrscheinlich kennt ihr diese auch von diesem Zusammenhang. In ihnen wird kurz und sehr stark die Grundzüge der Liebe aufgezeigt. Und es wird keine Hochzeitspredigt. Das nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Verse, so gut wie sie für eine Ehe passen und wichtig sind, für jeden anderen Lebensabschnitt genauso bedeutungsvoll sind. Und wir können alle davon für unsere alltäglichen Beziehungen profitieren. Wir dürfen hoffnungsvoll sein. Weil Beziehung gelingen kann. Wir sind in dieser Predigtserie hoffnungsvoll und heute hoffnungsvoll, weil Beziehung gelingen kann. Und das ist für uns Menschen gar nicht immer so selbstverständlich, dass Beziehungen gelingen. Wir alle wissen, dass Beziehungspflege wahrscheinlich harte Arbeit ist. Was, wenn diese Arbeit, die ich in eine Beziehung stecke, nur von mir herkommt und nicht von der anderen Person? Was, wenn mal ein Fehler passiert? Was, wenn man auf den Feierabend von der Beziehungsarbeit blankt, wartet? Was, wenn der Gedanke kommt, dass sich diese Arbeit vielleicht doch nicht so lohnt? Beziehungsarbeit ist nicht einfach und sie kann umso herausfordernder sein, umso näher zwei Menschen miteinander unterwegs sind. Vielleicht mit einem Sandkastenfreund, den du schon x Jahre kennst, warst du schon durch x in sehr vielen verschiedenen schwierigen Situationen und hast sie durchgestanden. Aber wenn diese Beziehung mit diesem Sandkastenfreund eine Schwierigkeit hervorbringt oder eine Herausforderung kommt, dann ist es für dich vielleicht emotionaler, schwieriger, damit umzugehen, dass diese Beziehung nicht zerbricht, als vielleicht mit jemandem, den du seit einer Woche oder ein paar Tage kennst. Und erst recht Investition braucht es dann in einer Beziehung, in einer Ehe, in der Vorbereitung, auf die Ehe, diese Investition, die es braucht für eine Beziehung, umso intensiver. Und häufige Gründe oder Teilgründe, warum, ich sage mal, Liebesbeziehungen heute oft scheitern, sind zu wenig Kommunikation, man redet nicht mehr miteinander, unterschiedliche Erwartungen oder Vorstellungen, vielleicht hat man zu lange gewartet, die eigenen Gedanken auszusprechen. Oder sich dem anderen gegenüber wirklich zu öffnen. Oder der Umgang mit Finanzen oder finanzielle Probleme. Das sind so, kommen in verschiedenen Studien und Untersuchungen immer wieder diese Gründe hervor und viele andere, die die Liebesbeziehungen auch scheitern lassen. Oft scheitern lassen. Also, wie versprochen, es wird keine Hochzeitspredigt. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir in der Bibel forschen, was die Bibel, was Gott über Liebe, Beziehung und wie Beziehung gelingen kann, forschen, dann kann jede einzelne Person, du und ich, profitieren. Denn gelingende Beziehung fängt damit an, dass wir den Grundstein für Beziehungen in unserem Leben legen und pflegen, die Liebe. Und wenn das für dich jetzt zu einfach tönt und sagst, ja, okay, dann habe ich jetzt alles gehört, was ich muss, oder da schon wieder, wart mal ab, es ist gar nicht so einfach. Ich will dir von einem Paar erzählen, das eine der besten Beziehungen geführt hat. Der Mann war einige Zeit auf der Suche nach seiner Herzensdame oder nach dieser Frau. Und als er sie sah, verlor auf der Stelle sein Herz an sie. Er schloss sie geradewegs direkt in sein Herz. Und auch die Frau teilte diese Gefühle. Sie fühlten sich zueinander hingezogen. Sie erlebten eine tiefe Verbundenheit miteinander. Unzertrennbar. Das ist meine Frau, das ist mein Mann. Und etwas Wunderbares in dieser Ehe war, dass sie alles miteinander teilten. Sie lebten in einer Vertrautheit miteinander, in der sie sich gegenseitig nichts verheimlichten. In der sie sich für nichts schämen mussten. Und gemeinsam ein sehr unbeschwertes Leben führten. Was mir bei ihnen aufgefallen ist, ist, dass sie Sinn in ihrem Leben hatten. Sie wussten, woher sie kamen. Sie wussten, welchen Auftrag sie hatten und welche Aufgaben, dass sie meistern mussten. Und sie hatten auch ihre Erholungszeiten, wo sie einfach sein konnten. Und ich nehme an, dass du dieses Ehepaar kennst. Der Mann heißt Adam und die Frau heißt Eva. Und wir lesen von ihnen am Anfang von der Bibel. Sie pflegten eine Beziehung miteinander, die zutiefst von der Liebe zueinander und von der Liebe zu Gott durchdrungen war. Und man kann sagen, dass sie eine unbeschwerte und unschuldige Beziehung führten und sogar ein sorgloses Leben. Das war eine sehr gelungene Beziehung. Wahrscheinlich könnte man sagen, es war die gelungene Beziehung zwischen zwei Menschen. Sind deine Beziehungen in deinem Leben auch so? Auch so unbeschwert? Auch so sorglos? Auch so frisch von der Leber weg jeden Tag? Auch so zielgerichtet? Vertrauensvoll? Wenn nicht, dann bist du Teil von ca. 100% der anderen Menschheit rund um dich herum. Und warum das so ist, da gibt es einen bestimmten Grund und wir schauen uns den jetzt mal an. Adam und Eva genossen im Paradies eine Riesenfreiheit. Und diese Riesenfreiheit hat auch das umschlossen, oder diese Freiheit war so groß, dass sie sich sogar dafür entscheiden konnten, ihre Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen. Und wir lesen nun in 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie, also die Schlange, fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Auch in den besten Beziehungen, auch wenn wir alles haben, was wir brauchen, auch wenn wir in einer riesigen Freiheit und Geborgenheit leben, kann es Stimmen in unserem Leben geben, die sagen, kommst du nicht zu kurz? Unser Hang zu dem, was wir nicht haben, und unser Trieb zur Macht ist unübertroffen. Und hier in diesen Versen zeigt sich so zum ersten Mal das Wesen vom Satan. Er ist der Durcheinanderbringer, Er zerstört die Ordnungen, die guten Ordnungen, die Gott geschaffen hat. Er ist der Widersacher. Er widerspricht allem, was Gott sagt, was Gott tut und was er macht. Hat Gott wirklich gesagt? Meinst du wirklich, dass es Gott gut meint? Denkst du nicht auch, dass dir etwas vorenthalten wird? Du könntest doch noch viel größer rauskommen, als du denkst. Und er ist der Verführer. Er stachelt uns in unseren Gedanken gegen Gott auf. Und sobald wir diesen Weg beschreiten, ihm folgen, ist er der Erste, der vor Gott uns anklagt. Hast du gesehen? Der ist gegen dich. Der hat das und das gemacht. Wenn es Satan schafft, in uns den Zweifel zu sehen, dass Gott wirklich gut ist und es gut meint, dann ist er schon halb auf dem Weg zum Ziel. Und Gott hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er es gut meint und dass er gut ist. Doch Adam und Eva stiegen auf die Lüge vom Satan hinein, folgten ihm, machten den Schritt. Und dann hat Trennung Einzug gehalten in diese Welt. Die Vertrautheit war weg. Scham wurde offensichtlich. Die Verbundenheit wich an gegenseitigen Anschuldigungen. Und anstelle von Unbeschwertheit gab es Lasten, die jeder Mensch mit sich alleine trug. Die Bibel spricht von diesem Zusammenhang von Sünde. Sünde trennt uns voneinander und trennt uns von Gott. Sünde macht Beziehung schwer bis unmöglich. Sünde widerspricht allem, wofür Gott gewollte Beziehung steht und was Liebe, wie wir sie in 1. Korinther 13 lesen und sehen, was diese Liebe ist, es widerspricht allem. Adam und Eva haben gebrochen mit dem Guten, was Gott ihnen gegeben hat. Und auch wir können brechen mit dem Guten, was Gott uns gibt. Wir können uns selber wichtiger nehmen als die anderen. Wir können neidisch sein auf etwas, was der andere hat und wir noch nicht. Wir können meinen, wir kommen zu kurz. Wir müssen selber schauen, dass wir das bekommen, was wir wollen. Oder wir wollen einander nicht vergeben. Und vieles mehr. Durch vieles mehr können wir mit dem Guten brechen, was Gott uns anvertraut hat. Vieles mehr ist eben das Sündige, die Sünde, die uns trennt von Gott und trennt voneinander. Und das Brechen mit dem Guten ist in erster Linie auch immer ein Brechen, ein Beziehungsbruch mit Gott selbst. Und das haben auch Adam und Eva erfahren. Plötzlich war die Beziehung zu Gott nicht mehr so vertraut, sondern sie versteckten sich vor Gott. Dieser Beziehungsbruch hatte auch Auswirkungen auf ihre eheliche Beziehung von Adam und Eva. Das Füreinander und das Miteinander war weg. Adam beschuldigte Eva, ja, sie hat mir den Apfel gegeben. Oder vielleicht nicht den Apfel, man weiß nicht, welche Frucht. Ja, genau. Sie hat mir doch diese Frucht gegeben. Eva sagt, ja, aber die Schlange hat mir gesagt. Jeder beschuldigt den anderen. Schmerz, Leid, unerfülltes Verlangen, ausnutzbare Machtspiele und mühsame Verpflichtungen haben Einzug gehalten in den Alltag und in die Beziehung von Mensch zu Mensch. Und bis heute ist das nicht anders. Auch ihre Nachkommen spürten die Auswirkungen der Sünde. Schon die zweite Generation hatte so viel Neid und Zorn, dass der erste Mord geschah. Und dann noch Bruder zu Bruder. Und darauf folgte ein ziemlicher Freifall der ganzen Menschheit. Bis Gott das Fazit zur Zeit von Noah zog und es steht in der Bibel, die Menschen sind so verdorben, kann es nicht so gut lesen, die Menschen sind so verdorben, alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Nicht ein Teil, nicht da ein bisschen, sondern alles. Durch und durch. 1. Mose 6, Vers 5. Und in diesem Bruch begegnet uns nun Gott. Und das ist hoffnungsvoll. Weil entgegen von diesem Vers in 1. Mose 6, 5 ist die beziehungsstiftende Liebe ein wohltuender Lichtblick. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem was nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Eigentlich wüssten wir, was Liebe ist. Und doch verhalten wir uns immer wieder lieblos und egoistisch. Und wieso? Weil die Sünde das tut, was sie am besten kann. Chaos anrichten. Sie hat damals das Chaos angerichtet und tut es heute immer noch. Doch in all diesem Chaos entdecken wir nun einen enorm heilsamen Wesenszug von Gott. Als Adam und Eva sich vor Gott aus Angst und Scham versteckten, kam Gott in den Garten und suchte sie. Er wusste, was sie getan hatten, und er wusste, was es bedeutete und dass die Beziehung zerbrochen war. Doch es waren die Menschen, die er geschaffen hat. Es waren die Menschen, die er liebte. Und er begegnete ihnen auch in voller Klarheit und stellte sich gegen das Unrecht, gegen die Sünde, die sie getan haben. Die Sünde hielt Einzug ins Leben der Menschen. Der Garten wurde unzugänglich. Er wurde versperrt. Doch Gott machte Adam und Eva Kleider. Er bedeckte ihre Scham und zeigte sich trotz allem als ihr Versorger. Trotz allem, was Adam und Eva getan haben. In der Untreue von uns Menschen bleibt Gott uns treu. Und dass Gott treu bleibt, zeigt sich auch im ganzen Rest der Bibel. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Menschen sich von Gott abwendeten und die Konsequenzen tragen mussten, aber Gott trotzdem treu blieb. Und die Hoffnung blieb darin bestehen, dass Gott, der treu und gut ist, diese zerbrochene Beziehung wiederherstellen wird. Und dann lesen wir in Micha, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, Micha 7, Vers 18 bis 20. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit Liebe und Treue begegnen, wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hast. Genau diese Hoffnung aus dem Alten Testament, die immer wieder zum Vorschein kommt, wird in Jesus Christus Realität. Die zerbrochene Beziehung wird wiederhergestellt. Und wir können nun den Anfang von diesem Bibeltext nehmen. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Und ihn zum Beispiel erweitern mit: ein Gott, der geduldig und treu ist. Auch dann, wenn wir wiederholt sündigen, auch dann, wenn deine Feinde dich ans Kreuz nageln, du bist geduldig und treu. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Ein Gott, der freundlich und gütig ist. Du begegnest uns Menschen, hilfst und stehst uns bei in Freud und Leid. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Ein Gott, der alles weiß, der alles kann und der alles gab für uns Menschen. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Ein Gott, der sein Wort hält. Auf dich ist Verlass zu jeder Zeit. Ein Gott, der vollumfänglich vergibt und nicht mehr an unsere Schuld denkt. Du wirfst unsere Sünde ins tiefste Meer. Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Ein Gott, bei dem nicht ein Hauch von Ungerechtigkeit ist, sondern vielmehr bist du ein Gott der Gerechtigkeit. Und du hast Freude an der Wahrheit. Du bist der Gott, der alles erträgt. Du, Jesus Christus, erträgst unsere Sünden, unsere Fehltritte, unser Versagen bis zum Tod. Du hast dein Leben am Kreuz unter unvorstellbarer Qual für deine Feinde gegeben. Das ist Liebe. Du bist der Gott, der unserem Unglauben hilfst. Du schaffst uns in uns einen Glauben, der voller Zuversicht und voller Überzeugung dein Wirken erwartet. Du bist der Gott, der uns Hoffnung gibt. Eine unumstößlich immerwährende Hoffnung. Du bist der Gott, der allem standhält, und du stärkst uns durch deinen Heiligen Geist, damit wir gegen Herausforderungen und Widerstände gewappnet sind, in Beziehung, im Alltag, im Beruf oder sonst wo. Das ist Liebe. Das lässt Beziehungen gelingen. Merkt ihr, wie Gott vorgeht, damit Beziehungen gelingen können? Er selbst zeigt uns vor, wie es geht. Und dafür wird er selbst Mensch, lebte und lehrte unter uns. Er war allen Schwierigkeiten, allen Herausforderungen, allen Widerständen genauso ausgesetzt wie wir und noch viel mehr. Und dann starb er unschuldig, aber aus Liebe am Kreuz. gelingende Beziehung leben und pflegen, fängt damit an, dass wir unsere Beziehung mit Gott pflegen und von ihm lernen, was es heißt, zu lieben. Genau so sind wir nun auch wieder beim 1. Korinther 13 angelangt. Angetrieben von der Liebe, die Gott uns entgegenbringt, sollen wir uns das zum Vorbild nehmen und auch unsere Mitmenschen, Freunden, Nachbarn, Glaubensgeschwister, Ehepartner mit Liebe begegnen. Und ich möchte dir zwei Bibelstellen jetzt am Schluss mit auf den Weg geben. Sie sollen dich darin unterstützen, in der Liebe zueinander zu wachsen und damit gelingende Beziehungen zu fördern. Ihr seht, ich habe nicht einen 5-Punkte-Plan oder so, aber wenn wir uns damit beschäftigen, wie mit welcher unvorstellbar großen Liebe Gott uns begegnet und die Beziehung zwischen ihm und uns möglich macht, dann lernen wir etwas für unser ganzes Leben, für unsere Beziehungen und so, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und umgehen sollen. Der erste Text ist in Galater 5 und er befasst sich mit dem, was geschieht, wenn wir Gottes Geist in uns Raum lassen. Ich lese Vers 22 und dann ab Vers 26. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die euch von Gottes Geist geführt, führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Es gibt heute in der Gesellschaft ein Phänomen, das nennt man Situationship. Das ist eine Beziehung, die im Moment gelebt wird. Ich habe das auch relativ neu erfahren, dass es das gibt. Man genießt die Vorteile von Beziehung, kann sich aber schon morgen wieder völlig neu orientieren. Ohne Verpflichtung, ohne nichts. Vielleicht hat man keine Lust, vielleicht war es zu schwierig, vielleicht kam etwas Besseres um den Ecken. Ich habe mich gefragt, kann man darin wirklich glücklich werden? Sicherheit und Geborgenheit ist nicht mehr da. Verletzungen muss man dann im Nachhinein alleine ausbaden. Und vielleicht stellt man fest, dass man in dieser gemeinsamen Zeit eher ausgenutzt als irgendetwas sonst wurde. Was wäre, wenn Gott so eine Situationship mit uns hätte? Dann wäre die Bibel und auch die Menschheitsgeschichte 2,5 Kapitel lang, etwa so. Und dass Gott Geduld mit uns hat, dass er treu ist, dass er, obwohl wir immer wieder uns selber in Schwierigkeiten bringen, das hätten wir nie erfahren, aber Gott ist treu, Gott ist geduldig, Gott liebt uns, auch durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und da ist Galater 5 zwar herausfordernd, aber trotzdem sehr, sehr wohltuend. Gelingende Beziehung bindet sich auch an das Gegenüber. Man steht gute wie schwierige Zeiten durch. Man festet, aber man trauert auch zusammen. Man legt das Selbstsüchtige ab und lässt sich durch den Heiligen Geist prägen. Ich möchte noch eine weitere Stelle vorlesen im 1. Johannesbrief. Und dabei geht es sehr stark um die Liebe zwischen Glaubensgeschwistern. Und mit diesem Text, mit diesen einigen Versen aus Kapitel 3 und 4 möchte ich schließen und euch einfach diese Verse mit auf den Weg geben. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht einen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie müssen sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine unvorstellbare grosse Liebe, die du hast. Seit Anfang an unverändert. Ein Verlangen nach Beziehung zu uns. Durch Höchst und Tiefst. Du bist treu. Du bist gut. Du bist geduldig. Deine Liebe zu uns. Durch deinen Sohn Jesus, den du geschickt hast, macht Beziehung möglich. Und lass die Beziehung gelingen. Von uns zu dir, aber du befähigst uns auch darin, in Beziehung zu unseren Mitmenschen. Lass uns deine Liebe mehr und mehr erkennen und lass sie du uns erfahren. Und stärke uns, dass wir auch anderen mit der genau gleichen Liebe von dir begegnen dürfen. Amen.